miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Der Grund, warum ich im Oberaargau einen ganz besonderen Wald anschauen konnte, liegt viele, viele Jahrtausende zurück. Vor langer Zeit sind dort ganz saure und lehmartige Böden entstanden. Was auf ihnen wächst, welche Tiere und Pilze sich dort wohlfühlen, kann der Mensch nur bedingt beeinflussen. Am Ende des Tages hängt das, wie gesagt, von der Bodenqualität ab. Die sogenannte Pflanzensoziologie, wo Waldgemeinschaften in verschiedene Kategorien einteilt, kann Ordnung in die sichtbare Vielfalt der Schweizer Wälder bringen. Das hilft ein bisschen, denn man kann ja nicht immer eine Tiefenbohrung machen und Förster und Försterinnen müssen Bäume ernten und wieder neu anpflanzen. Das ist eine der Sachen, die ich gelernt habe von Markus Bürgi. Ich bin am schönen Februarnachmittag mit dem ehemaligen Revierförster in der Nähe von Roggwil, Kanton Bern, und St. Urban, Kanton Luzern, unterwegs. Zum Oberaargau gehören sogar noch Teile von Solothurn und Aargau, im Ganzen also 4 Kantone. Der Markus Bürgi hat 3 Stationen angesteuert. Eine erste war ein typischer Peitschenmoos-Fichte-Tannenwald. Ein zweiter Halt haben wir bei ein paar Tümpel gemacht, wo die Gelbbuchunke gefördert wird. Und ein dritter bei einer Baumschule, wo die Förster ausprobieren, welche Bäume mittelfristig klimaresistent sein könnten. Aber gehen wir doch mal in diesen speziellen, dunklen, moosigen Wald rein.
Jetzt laufen wir da gerade ein bisschen rein. Da sind wir jetzt im ganz typischen Peitschenmoos-Fichtentannenwald. Man sieht es an der Bodenvegetation.
Ist das jetzt das Peitschenmoos, das Grüne
hier? Nein, das ist nicht Peitschenmoos, das ist Zetagenmoos. Mhm. Peitschenmoos müssten wir fast auf Knäu und suchen. Und das ist nicht sicher, wo wir würden finden. Weil das ist ganz ein seltenes Moos, wenn man das hier so würde finden.
Und trotzdem hat es einen Namen gegeben?
Ja, vom Boden her. Von der Pflanzensoziologie entspricht es einfach dem 46 nach Ellenberg und Klötzli. Das ist die Waldkategorie 46, der Peitschenmoos-Fichte-Tannenwald. Und zwar ist das der Ausdruck aus der Tiefenlage hier, weil das hier ist eigentlich mehr oder weniger der letzte Ausläufer vom Memmital, sagt man, weil Fichte und Tannen sehr gut kommen und eine gute Wuchsleistung haben. Und das ist von dem her gesehen so, dass das noch eben dem Standort entspricht.
Also es ist ein wunderbarer, fast völlig bemooster grüner Boden, wo man darunter noch so ein bisschen Strünge vermutet, oder, wo jetzt zugewachsen sind vom Moos, hat ein bisschen Farn. Es hat wahnsinnig schönes Licht, das reinkommt, aber nicht viel, weil es hat nämlich eben die Tannen und die Fichten, die da offen gehen und es recht dunkel machen. Sie als Spezialist sehen noch sehr viel mehr.
Ja, wir haben zum Beispiel, eben, was hier ganz typisch ist, ist die wenige Bodenvegetation. Die haben das grüne Moos angesprochen, das ist sehr dominant hier. Und es ein bisschen Farn hat so dort, was ein bisschen weniger ein bisschen im Zeug oben ist. Aber sonst ist eigentlich Bodenvegetation sehr karg. Es hat ein paar einzelne Heubeerenstuden, wenn man da genau her schaut. Die haben natürlich kein Laub, darum sieht man es ein bisschen schlecht. Und damit hat sich eben auch schon fast die ganze Vegetation, die hier auf diesem Standort eigentlich üblich ist und natürlich gedeiht. Man sieht hier dann noch den Faulbaum. Das ist eine Pflanze, also eine Wutpflanze vom Zitronenfalter. Er tut dort die Blätter drauf, setzt die Raupen dort ab. Und das ist auch noch einer, der im Randgebiet von dem Peitschenmoos-Fichtentannenwald vorkommt. Und dann haben wir eben von der Baum- und Strauchart her sind wir eben sehr eingeschränkt hier, weil wir sehr sauren Boden haben hier. Nicht nur wegen dem, weil wir Nadelstreu haben und Fichtentannen haben, sondern eben, weil von der Grund her, vom Muttergestein, haben wir schon Rissmoränen, wir haben Molassen mit Sandstein drunter. Das ist von dort her schon relativ sauer. Und dann kommt einfach durch das, dass die Bestockung eben sehr viel Nadelholz hat, fast 100% Nadelholz hat, wird eben der Oberboden dann auch sauer. Und durch das findet einfach quasi keine Neutralisierung oder dass der Wald irgendwie eine Basis wird. Da müsste man eigentlich im Prinzip alles ändern und das ist eben relativ schwierig.
Das macht auch keinen Sinn, oder? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, der Wald reagiert auf den Untergrund. Oder? Was ist da? Was ist geologisch da? Sie haben es vorhin gesagt. Was ist das und was wächst das? Wer hat das gern? Da müssen wir nicht probieren, etwas anzupflanzen, das eigentlich gern irgendwie einen basischen Boden hat. Oder? Das geht einfach nicht.
Das ist ja so, ja. Das tut Demo strafen. Extrem in dem, dass eben alles stirbt, wo man da drauf setzt. Man probiert gegen wieder ein bisschen in der Landregion aussen, wo es der Übergang ist eben zu einem 7b, zu einem 7c, dass man dort mit anderen Baumarten probiert. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Und das wären dann extreme Bodenanalysen notwendig. Das kann man sich nicht leisten und nicht machen im Wald aussen. Und dann tut man einfach so nach Gespür, probiert man einmal wieder, wie das geht. Und dann geht man halt einmal zweimal auf die Nase. Und einmal zweimal kommt es dann wieder gut.
Also das Spezielle ist, gell, wenn ich das richtig verstand, sonst hat man Tannen oder vor allem die Rottannen weiter oben. Oder? Also es ist sehr speziell, dass man auf dieser Höhe, was ist das, 700 Meter oder so?
500.
Sogar nur 500. Ja. Dass hier sogar Rottannen wachsen. Das ist speziell an diesem Klima hier. Jetzt ist das halt ein Spezialfall, aber schlimm ist es ja nicht, dass es ein Spezialfall ist, oder?
Nein, es ist natürlich, die Rottannen kommt natürlich auch an einen anderen Ort hier im Mittelland. Bei uns ist das auf dem Beitschermoos-Fichtentanne ist mehr speziell, dass die Weisstanne da hier konkurrenzfähig ist gegenüber der Rottanne. Auf anderen Standorten hat die keine Chance. Also die Rottanne wird 100-mal überholen. Und da hier auf diesen Standorten ist die Weisstanne wuchskräftiger und besser stationiert als zum Beispiel die Rottanne.
Ah, und die aber sind ja sonst wirklich weit oben, oder?
Ja, die gehen, ja. Aber sie gehen auch relativ weit nach. Aber darum ist das so Emmental, so zwischen 500 und 1400-1500 Meter ist das Verbreitungsgebiet von der Weisstanne normal eigentlich. Und die Fichte hat man ja aus dem Oberland abgenommen, weil sie sehr wuchsig ist und ein gutes Bauholz produziert, oder? Hat man die da unten eigentlich angesetzt, obwohl sie ursprünglich gar nicht daher gehört hat. Was sie einfach nicht hat, was die hier ist, kommt relativ schnell kommt Lehm. Und sogar mit Pseudogleit, das heisst, dass es dicht ist, also dass eingeschlossenes Wasser darf oxidieren mit den Eisenteilen, die drin sind. Das ist der Pseudogleit, den es gibt. Und der ist für fast alle Baumarten ist fertig mit Wachsen. Sobald sie auf die Schicht kommen, ist fertig. Und mit Ausnahme von der Eiche und von der Weisstanne, die hat die Möglichkeit, das Gebiet vom Lett ein bisschen zu schliessen, auch nicht bis unendlich, weil dann irgendwann fehlt der Sauerstoff, wird zum Minimumfaktor, aber sie hat die Fähigkeit, das zu schliessen ein bisschen und das sich besser zu verankern, wie eine Fichte. Weil die Fichte bleibt total oben drauf, man sieht es da hier, wenn man das gerade so schaut, das ist so wie ein Hang draufgelegt, weil sie die Fähigkeit nicht hat, in Lett nachher zu gehen, also in Lehm nachher zu gehen. Ich sollte da nicht Dialekt brauchen Lett.
Nein, Lett verstanden ich gut. Wir sagen Lehm im Baselbiet. Ich komme aus dem Leimental.
Ja.
Und dort hat es den Leimen, also den Lett. Aha. Oder? Also ich kenne das ein bisschen. Ja. Oder? Und dort hat es ja der eine und der andere Ziegelei gehabt, oder?
Ja, haben wir auch noch eine aktive da.
Eben. Das hat auch gewisse Vorteile, wenn man ein bisschen Lett in der Gegend hat.
Ja. Mhm. Was hier natürlich das Problem ist, wie gesagt, da hier Zentrum ein bisschen Verjüngung, wo sich Fichte Tannen verjüngen. Und dort bekommen wir das Problem, wenn wir Tannenverjüngung haben, dass wir einen sehr hohen Wilddruck haben. Und dann kommt das Reh und tut die Tannenverjüngung abfressen. So, zum Beispiel hier, das ist der Terminaltrieb, ist da immer abgefressen worden. Und durch das haben wir dann eine Entmischung, die eigentlich Natur das Reh uns auferlegt. Also das heisst, wenn wir hier eine Weisstannenverjüngung wollen, unter dem Bestand hier, müssen wir reingehen und einzelne Weisstannen den Terminaltrieb schützen gegen Verbiss vom Reh.
Also müssen wir ein kleines Gitter drum machen?
Ja, man kann kudern mit Hanf. Terminalknospen mit Hanf umwickeln und dann lässt man so ein Fähnchen dran. Und wenn das Reh kommt, das Reh ist ja ein Ascher, der dort ein bisschen abnehmen, dann tut es ein bisschen kützeln in die Nase. Und dann geht es gerade fort. Und wenn sie bis zum Dings kommt, ist der Zeihanf, der nicht durchbeissen kann. Und dann ist der Schutz auch da.
Eine spezielle Methode, das habe ich jetzt noch nie gehört.
Ja, das ist eine ganz alte Methode, wo man noch nicht so Plastik und Blech und Zeug gebraucht hat. Hat man viel mit Kuter geschafft als mit Hanf. Mhm. Der gleiche Hanf, den man beim Sanitärler gebraucht hat, für abzudichten, hat man Serien gereicht und hat das dann so gemacht. Mhm. Also für die Verjüngung selber ist natürlich schon momentan das Reh der schlimmste Gegner oder Find, oder wie man das sagen möchte. Und jetzt kommt aber der Hirsch. Und das ist der neue, das ist der Faktor 10 gegenüber dem Reh.
Der isst mehr.
Also das Reh ist ja ein Ascher, das heisst, ich catche das Knöspeli ab, läuft wieder 3-4 Meter, catche dort wieder einen Ente, in meinen alten Trieb ab. Und so geht das auch 4 Stunden, geht sie da ein bisschen gäsen und isst da ein bisschen etwas. Aber Laufgänge und nie am gleichen Ort. Hingegen, wenn da ein roter Hirsch kommt, dann haben die einfach den Kopf zu Boden, dann wird alles, was grün ist, wird gefressen. Und dann ist der flächendeckend, ist eben alles kaputt. Hingegen bei einem Reh hat es immer wieder Einzelne, die rauskommen, zum Essen rauskommen, also zum Fressen rauskommen, weil sie hoch genug sind. Und das ändert eben alles mit dem Hirsch. Oder? Der Aber Hirsch der nimmt bis 2 Meter hoch, nimmt den Antrieb. Oder?
Und der war bisher nicht da im
Oberland? Nein, der wird wieder anfangen ansiedeln, ja.
Aha, der
ist eigentlich mit... Was ist das? Etwa 4-5 Jahre haben wir die Hirschgrenzen aufgetan. Wir hatten vorher eine Hirschgrenze. Das war alles, was südlich war. Von Thun, Emmental, hat der Hirsch gehabt. Und dann hat man das sich entschieden, dass man die Hirschgrenze auftut. Und dann hat er sich einfach verbreitet. Also ist der ausbreitet quasi. Und ist natürlich auch vorwärts gegangen, weil es relativ grossen Druck hatte, dort, wo er gängig zurückgeschossen wurde. Dann hat man ihn nicht mehr gejagt, ausserhalb von der Hirschgrenze. Und hat sich extrem vermehren und jetzt ist er quasi flächendeckend im ganzen Kanton ist er jetzt verteilt. Vom Aargau her kommen eben auch noch, dort haben sie ihn schon ändert gehabt. Und jetzt kommen sie von dort auch noch rüber.
Auch noch.
Jetzt sind wir dann wirklich gut eingedeckt
mit Wild.
Mit Wild. Ja, und hier ist schon drei.
Und dieser Wald, dieser Typus Wald, hat aber schon gewisse Vorteile, oder? Weil es ist eigentlich interessantes Holz zum Ernten, oder?
Ja, das ist so, ja. Nein, das ist erstens ein sehr guter Zuwachs. Also, der ist hier, liegt hier so zwischen 12 und 15 Kubikmeter auf die Hektare. Also 100 mal 100 Meter, oder? Hektare pro Jahr, wo da Zuwachs. Und das ist eigentlich ein sehr guter Zuwachs. Nein, ist sehr, momentan auf dem Merit sehr interessantes Holz. Fichtentanne hat einen guten Preis momentan. Und man kann es gut verkaufen, problemlos verkaufen. Keine Nachfrageschwierigkeiten. Das Einzige, was eigentlich da ist, wenn man so Bestände hat wie da, wo relativ eben Monokulturen sind, wo nur Fichten und Tannen da sind, wenn dann natürlich da der Käfer reinkommt und alle Rottannen frisst, auf Berndeutsch gesagt, sieht es eben dann schon wieder nicht mehr so gut aus.
Das ist der Nachteil.
Das ist genau, ein der Nachteil gegenüber einem Mischbestand, der dann auch ergattig war.
Und die Fichte hat er ja besonders gerne den Borken gehabt.
Ja, der, wo wir da hier, es hat ja jede Baumart hier Borkenkäfer. Wie es dann hat, zum Beispiel auch, das ist der kleine Krummzähne-Tannen-Borkenkäfer und der kleine Tannen-Borkenkäfer und die gehen auch rein, aber die neigen nicht zur Massenvermehrung wie der Buchdrucker. Das ist der Vorteil, den die anderen haben, Baumarten, dass sie Käfer haben, die nicht zur Massenvermehrung neigen. Oder? Mit den Sommern, wie wir es jetzt haben, so niederschlagsarm und relativ hohe Temperaturen, dann kann es natürlich schon sein, dass das bei uns auch eintrifft. Oder? Man sagt, also ein Borkenkäferbärli, wenn man dem sozusagen besteht aus einem Männchen und zwei Weibchen, das ist durchschnittlich ein Borkenkäferbärli. Und wenn die Junge machen und sich verjüngen. Im Jahr wie 2018, wo wir sehr einen trockenen Sommer hatten, dann können von so einer Paarung, also von zwei Weibli und einem Männli, zwischen 750'000 und 1 Million Nachkommen entstehen.
Uiuiuiui.
Und das ist natürlich extrem. Und wenn man so eine Fichte anschaut, der die voll befallen ist, sind da, ich sage jetzt mal, 10-15'000 so Paarungen drin, in so einem Baum.
Mm, ja.
Wenn man das multipliziert, mal 750'000, das gibt eine Zahl, die wir nicht einmal mehr aussprechen können.
Nein.
Verschwiegen den Lesen, wenn wir sie nicht vorher dran haben.
Ja.
Und das explodiert dann.
Ja, das ist wie
ein Bombe. Und dann kann ich es wirklich noch zum Teil, und wir probieren schon mechanisch das Zeug rauszuholen, möglichst schnell zum Wald aus, entrinden oder hacken und gleich verbrennen und so. Aber wenn es die Natur nicht hilft, keine Chance.
Schön. Aber die, da sieht man, sie sind künstlich angelegt, oder?
Richtig, ja.
Also, was sehen wir da?
Ja, also, ich muss vielleicht auch wieder ein bisschen ausholen. Im Rahmen des europäischen Naturschutzprogramms SMARAGD, das war ja so ein europäisches Naturschutzprogramm, war der Oberaargau eigentlich auch sehr aktiv gewesen und hat verschiedene Förderungsmassnahmen von Tieren vorgenommen, die auf der Liste waren, die man hätte fördern und können fördern. Unter anderem war das eben die Gelbbuchunke hier in unserer Region. Da hat man noch relativ gute Populationen gefunden von der Gelbbuchunke. Und dann haben wir gesagt, wir machen, dass die sich noch verbreitert, territorial sich verbreitert, aber auch mengenmässig, dass wir die Bestände sicher können sichern und eventuell noch ein bisschen ausbauen. Dann hat man angefangen mit diesen Tümpeln zu machen. So eine Gelbbuchunke-Tümpelgruppe ist meistens so zwischen 3 und 5 Tümpeln. Die haben zwischen 1 und 4, 5 Quadratmeter Fläche, Wasserfläche. Und sie sind so irgendwie zwischen 10 und 30, 40 cm tief. Sie darf nicht zu tief sein, dass das Wasser sich möglichst schnell erwärmt. Weil die Unke relativ spät reinkommt, die Gelbbuchunke. Und dann ist sie darauf angewiesen, dass der Kohlklappen sich möglichst schnell entwickelt. Weil es dann schon Richtung Sommer geht, wo eben dann endlich trocken ist. Und dann ist die Gefahr da, dass der Tümpel austrocknet. Und Sinn und Zweck vom Ganzen für die Unke wäre, dass die Kohlklappen noch so viel weiter entwickeln können, dass sie raus kann und nicht mehr auf das Wasser angewiesen ist.
Okay, aber ist nicht der Hauptfinder, also die Trockenheit, haben Sie gesagt, wenn es jetzt schnell abtrocknet, würden die Kaulquappen auf dem Trockenen hocken, oder?
Richtig.
Das ist das eine. Aber Vögel und andere Tiere, die sie rausfischen und fressen?
Hat es natürlich auch, ja. Aber alles im Rahmen des natürlichen Kreislaufs. Ich habe zum Beispiel schon kleine Ringelnatter gesehen, in so einem Tümpel, und da ist ratzfatz, da war alles draussen, bis zum Schluss. Die Schlange war ein bisschen grösser, aber die hat sich da natürlich gütlich getan, aber das ist Natur und das müssen wir einfach so entgegennehmen. Wir haben ja das auch gemacht, wir probieren, ein Netz aufzubauen, dass die Chance möglichst gross ist, dass die Vernetzung wieder stattfindet und auch, dass es überlebende Kohlquappen gibt. In den letzten Jahren war der grösste Befund endlich, dass die Trockene viel zu schnell getrocknet wurde. Die Tümpel sind austrocknet, obwohl das Dunkel die Kohlquappen sich noch nicht fertig entwickelt haben. Das ist natürlich das Todesurteil für die. Und dann gibt es Ameisenfutter daraus, weil es auch wieder ein Teil von der Nahrungskette hat. Mhm. Aber das war bald schlimmer gewesen, als die natürlichen Finden, die sie hat. Weil also dank dem, dass sie den Tümpel austrocknet, sterben die natürlichen Finden von ihr auch. Also es sind viele natürliche Finden, die dann eben eingehen, dank dem, dass der Tümpel austrocknet. Und mit dem rechnet der Gelbbuchhund kommt jetzt weit. Dass die natürlichen Finden im Schach gehalten werden, indem der Tümpel eben austrocknet. Also es ist gar nicht schlecht, dass er austrocknet. Der Zeitrahmen ist einfach nicht gut, wenn es solche Sommer gibt, wie wir jetzt hier hatten.
Also muss es einfach ein bisschen langsamer austrocknen, aber sicher austrocknen.
Das wäre ideal.
Das wäre ideal. Ja,
genau.
Und da der Vorteil, wenn man es hier innen macht, im Wald, ist, dass es vielleicht ein bisschen länger auf feucht bleibt. Oder?
Das ist so, ja. Genau. Und was sehr gut ist, wir mussten noch nie einen müssen Lett her tun, also Lehm her tun. Wir kommen automatisch auf eine Schicht, wo Wasser undurchlässig ist. Und das ist natürlich bei den baulichen Massnahmen sehr, sehr beliebt. In anderen Orten müssen sie mit Folie arbeiten oder mit Lett arbeiten. Und wird sofort teurer und wird natürlich sofort eine Kostenfrage. Weil Geld ist eben nicht so verrückt viel, wie man war.
Aber etwas, was mir so spontan nicht einleuchtet, ist, die sind jetzt gerade entlang von diesem Weg. Könnten die nicht überfahren werden, wenn sie migrieren, die Gelbbuchunken?
Ja, also grundsätzlich haben wir ja ein generelles Fahrverbot auf den Waldwegen. Das wäre das Erste, was man muss festhalten muss. Dann sollte ja eigentlich nur ein bisschen die Jagd manchmal und der Forst darauf herumfahren. Und da ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass man jemanden überfährt.
Mhm. Also, Biker müssen
wir aufpassen, oder? Ja, genau. Ja. Weil die dürfen eben fahren. Nein, eben eine weitere Zivilisationskrankheit ist das da vorne, dass die Leute die Hüngel baden in den Tümpeln. Das ist natürlich nicht gut. Und das muss man jetzt, hat man das mal anschreiben, dass das nicht, eben nicht passiert.
Mhm. Hat das einen Vorteil, dass es ganz viele solche Tümpel an einem Ort hat? Das sind ja mindestens 10.
Ja. Es ist so, dass ein oder zwei ganz sicher mit Wasser bleiben. Es trocknet dann nicht ganz alle aus. Und da hier ist ein normaler Entwässerungsgraben eigentlich, wo man dann einfach die Verbreiterung gemacht hat. Da ist sowieso wo ein bisschen vom Hängli, wo da ist, ein bisschen Wasser läuft. Wenn nur ein bisschen Wasser läuft, mag es dann ein bisschen gesammelt hier und bleibt dann auch attraktiv für die Unken.
Warum haben Sie eigentlich ausgerechnet Gelbbuchunken gewählt, um die zu fördern? Da hat das einen spezifischen Grund? Ist einfach die Umgebung besonders gut für Sie da?
Ja, wir haben hier unten in der Lettgrube, in der Lehmgrube, wo noch nach wie vor Lett ausgebüttet wird und Ziegelsteine gemacht werden, hat man eine sehr grosse Population festgestellt. Im Ungerwald hat man eine grosse Population festgestellt. Und da im unteren Rand von dem Wald, vom Ziegelwald, wo wir da sind, heisst Ziegelwald eben auch in Bezug auf das, wo man früher eben Ziegel gebrannt hat, da. Die Lett rausgenommen hat und Ziegel gebrannt hat, wo die Populationen festgestellt. Und hat man das probiert, von der Seite von der Lettgrube her auszubauen. Und mittlerweile sind wir bis auf Langenthal gekommen, Gebiet Langenthal. So über sind wir fast bis an Dorfrand gekommen. Und jetzt probiert man das so zu vernetzen, sukzessiv einfach wieder ein bisschen zu probieren und zu machen. Es ist manchmal auch das Probieren. Wir haben Tümpel gemacht, wo nie ein Unken drin ist. Wir haben Tümpel gemacht, wo wir kaum haben gemacht, ist die erste Unke schon drin gewesen. Das über die Jahre hinweg hat man auch ein bisschen gespürt, da weiss man, da könnte jetzt etwas haben. Und auch da hat man Unken gesehen in den Gläusen, in den Fahrgläusen.
Das klingt eigentlich unangenehm.
Ja, das ist so, ja.
Ja, ja oben durchgetannert.
Und da hier sind wir in einem Wirtschaftswald. Also, wir haben ständig das Problem oder die Überschneidungen Wirtschaftswald-Naturschutz. Also wir müssen als Förster schauen und als Arbeiter im Wald draussen, dass wir Naturschutz können betreiben, aktiven Naturschutz können betreiben, aber das darf die Bewirtschaftung nicht beeinträchtigen und ausschliessen. Es macht auch nicht Sinn, dass wir Holz von Sibirien daher nehmen, wenn wir es vor der Haustür haben. Also wir müssen bewirtschaften, den Wald da bei uns. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch zum Natur schauen und man kann auch verschiedene Sachen, Punkt Naturschutz.
Also ich finde, es geht sehr gut aneinander vorbei. Wir müssen es einfach wissen,
ja,
oder? Da dürfen wir jetzt einfach nicht mit der Bewirtschaftungsmaschine durchblachen,
nein,
oder?
Ah, nein, darum haben wir schon zwischen den Rückengassen, da ist eine Rückengasse. Darum haben wir es da zwischen gemacht, wo einfach nur im Prinzip den Wassergraben, den Entwässerungsgraben ein bisschen verbreitet. Also der Schweizer Wald, besser gesagt der Wald allgemein, ist ja eben auf dem falschen Fuß verwutscht worden mit dem Klimawandel. Man hat den lange hat man den ignoriert, hat auch nicht in die Richtung geforscht vom Klimawandel, resistenten Baumarten und so. Und irgendwann hat man dort gemerkt, dass es eben schon 5 ab 12 ist und nicht erst 5 vor. Dann hat man angefangen mit schauen, welche Baumarten klimaresistent oder klimaresistenter sein. Mhm. Da hat man zuerst gemeint, wir können nur mit einheimischen Baumarten arbeiten. Hat aber dann relativ schnell gemerkt, dass das Spektrum auch fast zu klein ist. Hat dann angefangen mit Exoten und noch etwas reinnehmen. Und wir haben jetzt hier einfach so probiert mit einheimischen Baumarten. Das sind alles einheimische Baumarten, mit Ausnahme von der Douglas. Da kann man sich streiten, ob die einheimisch ist oder nicht. Es ist von mir gesehen die Frage, wie lange ein Baum da ist, sondern ob er hier beheimatet kann sein und hier wächst und hier Freude hat zum Wachsen. Das ist für mich das Kriterium. Weil wenn wir anfangen mit dem Douglas Sigesch, seit 2 Jahrhunderten da, dann muss man dann sagen, ja, dann dürfen wir aber die Sommer- und Winterlinde auch nicht nehmen, weil die kommt von China. Das ist zwar 500 Jahre, oder? Aber der Kirschbaum ist von Nordafrika, dann dürfen wir den auch nicht nehmen, oder?
Wenn wir Städte, so haben wir noch viel Ginkgo.
Genau, ja. Oder Hanfpalm oder sonst irgendetwas. Und ja, eben. Aber jetzt hier haben wir ganz speziell, haben wir jetzt wirklich geschaut, dass wir mit einheimischen Baumarten arbeiten. Und dort hat man sogar mit den Lerchen hat man die europäische und die japanische gesetzt, um zu schauen, welche das sich besser eignet. Neben den normalen Baumarten, die wir hier haben, da sind jetzt Sommer-Winterlinden drin. Da haben wir auch verschiedene natürliche Birken etwas drin. Es hat Rot- und Weisstannen drin. Und dann hat es auch etwas Naturverjüngung, wo man hier sieht, eben der Dings, der Faulbaum, der da natürlich kommt.
Und das Ganze ist diesmal eben in einem Gitter innen, oder?
Richtig, ja.
Damit es
in den Wildschutzzone
nicht reinkommt, oder?
Ja, genau. Ja. Weil das ist doppelt gefährdet. Jetzt ist der Verbiss ist jetzt schon fast durch. Also von Grösse her ist es jetzt schon fast durch. Aber jetzt kommt der Herr Bock, der Herr Rehbock, der im Frühling wieder frische Hörner bekommt. Und dort ist Bast dran. Der Bast fährt irgendwann schon an Beissen, wenn das Horn fertig ausgebildet ist. Und dann geht er gerne an solche kleinere Bäume und tut dort den Bast abschaben. Das tut ihm zwar wohl, aber ein Baum tut es weh, dem, dass das Kambium verletzt ist und er unter Umständen gerade abstirbt. Und auch wegen dem kann man jetzt den Zaun noch nicht fortnehmen, weil immer noch Gefahr da ist, dass der Rehbock kommt und die einzelnen Effekte. Mhm. Und das wäre dann schade, weil die Bäume hat man schon 8 bis 10 Mal ausmähen wegen der Brombeeren, die sie, dass sie nicht drunter kommen. Und dann wäre das schade, wenn dann ein Tier reinkommt oder 2, 3 Böcke reinkommen und alles zusammen würden fegen, bis sie den Bast los sind.
Können Sie schon etwas sagen zu den Resultaten? Also sind jetzt gewisse von diesen Baumarten eindeutig besser gekommen? Jetzt haben die gerade noch 2 heisse Sommer gehabt, oder?
Ja.
Kann man schon etwas sagen?
Das ist schwierig zu sagen. Erfahrungswerte, die müssen wir über längere Zeit müssen wir das rausbrechen. Was uns täuscht, ist sicher, der Pflanzzeitpunkt ist sehr wichtig. Früher hat man im Frühling gepflanzt und hat im Herbst gepflanzt. Die Frühlingspflanze vergessen wir jetzt gerade blitzartig, weil wir jetzt ein paar Mal hintereinander sehr trockene Sommer hatten. Und ein Baum, den man im März, April in den Boden rein tut, in den Waldboden, und dann eine solche Trockenperiode kommt, keine Chance. Also da kann man noch Wasser dazu tragen, es bringt nichts. Also geht man von der Pflanzsaison geht man dann auf Herbst, das ist November, Dezember, solange es frostfrei ist, tut man dann die Pflanze. Das ist sicher ein wichtiger Faktor und eine Erkenntnis, die man jetzt hatte mit diesen trockenen Sommern. Und dann kommt auch die Behandlung vom Pflanzmaterial, ist auch sehr wichtig. Und von dem her gesehen ist es eben noch schwierig zu sagen, was genau so wirkt. Oder wenn man diesen Baum da hier hat 5 Minuten braue Sonne lassen beim Setzen und nicht im Pflanzsack hinein hatte, dass die Wurzel antrocknen musste, dann kann der Pflanzschock, sagt man dem nachher, bis zu 5 Jahre das Wachstum behindern. Also kann man die, wenn die Mitarbeiter schlutterig geschafft haben, indem dass die Pflanzen in der Sonne liegen, kann man das eben nicht auf das Klima zurückführen, sondern auf das, dass es nicht ganz sachgemäß behandelt worden ist. Sie schauen schon gegen drauf, aber wir müssen alle Jahre irgendwie zwischen 5 und 10'000 Bäume setzen in diesem Revier da, oder?
Ja, und dann wollen Sie die Richtige verwünschen,
und dann
oder?
Man ja die Richtige, weil die Arbeit und so bleibt sich gleich. Aber es ist einfach eine Frage, ob der eben gross und stark und alt wird oder ob er nach 4, 5 Jahren schon gestorben ist, weil der Klimawandel nicht mag verleiht. Oder?
Sie schauen jetzt auf 38 Jahre zurück hier in diesen Wäldern. Ja. Sehen Sie wie eine Veränderung im Wald?
Ja und nein. Es gibt sicher Veränderungen. Das ist auf den einzelnen Baumarten. Also, es hat noch nie so viel zurückgesetzt in Buch gegeben, wie man das in den letzten paar Jahren gesehen hat. Also, zurückgesetzt ist für mich, wenn sie von oben her durch wird. Buche, wenn sie zu wenig Wasser hat, zu wenig Feuchtigkeit hat, wird sie von oben, von außen her durch und es wird nie mehr grün. Das hat man früher nicht so gesehen. Einzeln erst, das gäbe es. Vielleicht am Norden auf einer trockenen Ecke gestanden sind, wo es wirklich ein bisschen trockener ist, wieder abnormal. Und da hat man das auch gesehen. Aber heute sieht man ganze Bestände, Buchen, Bestände, die so drin sehen. Und dann darauf nicht mehr ausschlagen. Und dann kommt das Jahr darauf wieder so ein trockenes Ding. Und das ist eigentlich eben schon ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Unterschied, den man gegenüber früher sieht. Und als ich hierher gekommen bin, da hat der Oberförster noch gesagt, ja, weißt du, etwas viel anderes, wenn du einen Stillweichen kannst du da nicht setzen, in die nassen Böden und so, oder? Dann musst du schon schauen, das und das. Und heute setzen wir Traubeneichen, also die trockene Version von der Eiche, die auch relativ trockener mag verliehen, oder? Dort hat es auch wieder einen Wechsel gegeben.
Eine Verschiebung
in Richtung trockener, das Ganze, oder? Und der Druck ist einfach grösser geworden von der Zivilisation. Oder wenn ich denke, als ich da angefangen habe, da, ja, ein beißes Velo hat man gesehen. Aber das war dann mehr einer, der Vögel beobachtet hat oder sonst irgendetwas. Und dort bei unseren Spaziergängen ist auch jemand rumgelaufen. Und heute ist das, gerade so zu Corona-Zeiten, dann war es extrem, wie das Leute. Da habe ich Leute im Wald gesehen, die habe ich vorher nie mehr im Wald gesehen und nachher auch nie mehr gesehen. Aber zu Corona-Zeiten sind sie in den Wald gegangen.
Ja, das bringt mich eigentlich ein bisschen fast zu der letzten Frage, die ich an Sie habe. Kann man als einzelner Bürger eigentlich etwas für den Wald tun?
Sofort machen kann jeder Bürger, indem er ein offenes Herz und eine offene Sorge behaltet für den Wald. Dass wir nicht auf zornige Türen stossen. Weil es ist eigentlich allen Orten so, sei es beim Kanton, beim Bund, dass allen Orten zu wenig Geld rum ist. Wenn wir etwas machen, werden die Türen verschlossen und haben kein Gehör. Das können wir nicht machen, wir haben kein Geld zusammen. Und für uns wäre das schon sehr viel, weil der Bürger wirklich offen für den Wald wäre und für die Probleme, die der Wald hat, aber auch für die schönen Sachen. Oder? Wir bieten nicht nur schöne Sachen, wir haben auch Probleme. Aber wir haben auch nicht nur ein Problem, wir haben auch schöne Sachen. Wir haben den Wald laufen, man kann Tiere beobachten, man kann Pflanzen anschauen. Man kann eben so schauen, wie der Wald wieder wächst. Und hat x Kilometer Waldweg, da haben wir den Vieren immer über 60 Kilometer Waldwege, wo man kann begehen oder mit dem Velo befahren. Und das ist ja eigentlich auch ist das eigentlich etwas, was man für die Bevölkerung macht. Und dann wäre es auch schön, wenn man vor allem ein gewisses Feedback hätte.
Ja. Aber ich glaube, Sie haben etwas Wichtiges gesagt. Und man soll sich vor allem auch freuen über den Wald.
Und man kann mit einem Tag Waldspaziergang so viele Terpene einschnaufen, die aus den Nadelbäumen rauskommen, aus den Laubbäumen rauskommen. So viele Terpene einschnaufen, dass innerhalb von einem Tag Killerzellen, das sind die Zellen im menschlichen Körper, die natürlich den Krebs bekämpfen, kann um 40% steigern. Das Immunsystem wird stärker nach einem Tag im Wald draussen. Und das sollten eigentlich viel mehr Leute wissen. Und viele Leute haben eigentlich im Unterbewusstsein während Corona recht reagiert, indem sie im Wald raus sind. Und ihr Immunsystem gestärkt haben. Also da kann man gratis Antibiotika tanken.
Das ist wahr.
Erst noch die Cortisol, die Stressfaktorhormone gehen zurück.
Ja.
Und das ist ja eigentlich auch etwas Gutes, Geniales, dass der Mensch die aufnehmen kann. Und das kommt ja von einem Baum, von einer Pflanze. Oder? Und der Mensch ist fähig, die aufzunehmen. Das ist auch noch so speziell. Oder? Weil der Baum braucht die für alles. Also, das fällt bei der Blüte an mit dem Anlocken von Insekten und geht nachher so weit, dass selbstständig mit Terpenen Dunstwolken erzeugen kann, dass das Klima nicht so viel heftig ist für sich selber. Das ist unheimlich, also ein sehr breites Spektrum und sehr interessant, wenn man sich mit dem beschäftigt. Es gibt weit über 30'000 verschiedene Terpenen und alles mögliche. Das ist ein Riesending.
Das
war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Markus Bürki recht herzlich für seine Zeit. Wie immer kann man noch ein paar weiterführende Links in meinen Shownotes finden. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.